Hier geht es vor allem darum, dass man Schwangere vor Infektionen schützt. Einerseits, indem man Mädchen im Kindesalter impft, damit sie einen Schutz haben. Andererseits auch, indem man die Gesamtbevölkerung impft, damit, wenn Schwangere keinen Schutz haben, so wenig Virus in der Bevölkerung zirkuliert, dass die trotzdem wenig Risiko haben, sich zu infizieren.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 9. November 2025 in New York. Und heute geht es um das Röteln-Virus und die Röteln. Röttelvirus ist ein Virus, von dem man wenig hört, das aber, wenn sich die Impfraten weiter nach unten bewegen, sehr große Probleme verursachen könnte in der Zukunft. Das Röttelvirus wird auch Rubella-Virus genannt. Es hat ein einzelsträngiges RNA-Genom mit einer positiven Polarisierung. Sehr einfach aufgebaut. Wir haben eben das Genom, dann ein Kapsidprotein, das das Genom schützt, eine Lipidhülle. Und in der Lipidhülle sitzt ein Spike-Protein, das nennt sich in dem Fall E1, E2. Und das Virus ist etwa 50 bis 70 Nanometer im Durchmesser. Von der Struktur her schaut es eigentlich einem Alpha-Virus ähnlich, ist aber nicht besonders nah damit verwandt. Also Alpha-Virus wäre zum Beispiel Chikungunya. Das ist ein menschliches Virus, das eben nur im Menschen zirkuliert. Es gibt zwar verschiedene Genotypen, also die sich genetisch ein bisschen unterscheiden, aber es gibt nur einen Serotyp. Das heißt im Prinzip, dass die Immunantwort auf alle diese Genotypen im Prinzip kreuzreaktiv ist, die gleiche ist. Das heißt, dass das Virus sich nicht verändert, um der Immunantwort zu entkommen, wie es scheint. Was natürlich die Impfstoffentwicklung sehr erleichtert. Man hat aber ähnliche Viren in Gelbhalsmäusen in Europa und auch in Fledermäusen in Afrika entdeckt. Aber wie gesagt, das Röteln-Virus oder Rubella-Virus selbst ist ein rein menschliches Virus. Das erste Mal klinisch beschrieben sind die Röteln worden 1740 von Friedrich Hoffmann in Deutschland. Und man hat das dann auch klar von den Masern unterscheiden können und eben Röteln genannt, wegen dem Ausschlag, den man da bekommt, der im Rot oder Pink ist. Und im Englischen nennt man die Erkrankung auch German Measles, weil es eben in Deutschland das erste Mal beschrieben worden ist und aber so ähnlich war wie Masern. 1914 hat dann der Alfred Fabian Hess Affenexperimente durchgeführt, Infektionsexperimente, und postuliert, dass es sich hier um ein Virus handelt, das die Röteln auslöst. Und es ist dann von Hiro und Tasaka 1938 in Japan bestätigt worden. Die haben Filtrationsexperimente durchgeführt mit Material von einem Infizierten und haben dann, und das klingt jetzt schrecklich, aber das wurde damals gemacht, Kinder eben mit diesem filtrierten Material infiziert und die sind dann erkrankt. Mit solchen Filtrationsexperimenten hat man früher oft gezeigt, dass das ein Virus war und keine Bakterie. Die Bakterien sind durch den Filter nicht durchgekommen, die wurden aufgehalten, und wenn man Material in einer Lösung gefiltert hat und es nach wie vor Krankheiten verursacht hat, dann konnte man annehmen, es handelt sich um ein Virus und nicht um einen bakteriellen Krankheitserreger. Wie kriegt man diese Infektionen und was passiert? Also entweder kriegt man die Infektion durch direkten Kontakt mit jemandem, der infiziert ist, oder aber über Tröpfchen, Atemwegströpfchen von Infizierten. Die Inkubationszeit ist etwa 12 bis 23 Tage. Und dann kommt es zu Symptomen. Oft ist ein leichtes Fieber eines der Symptome. Ganz typisch ist ein Hautausschlag, eben rötlich oder pink, der im Gesicht beginnt und sich dann über den ganzen Körper ausbreitet, der nach etwa 3 Tagen wieder verschwindet. Was auch oft passiert ist, dass man rinnende Nase bekommt, Husten, Halsweh, geschwollene Lymphknoten, Kopfweh, Augenentzündung kann sich auch entwickeln. Und vor allem bei Frauen Gelenkschmerzen. Es gibt auch Komplikationen mit der Erkrankung, einerseits zu Ohrenentzündungen, andererseits zu Lungenentzündungen, wo sich dann eine Sekundärinfektion mit Bakterien aufpropfen kann, aber es kann auch zu Gehirnentzündungen kommen und die sind mit Raten von etwa 1 zu 5.000 bis 1 zu 6.000 beschrieben. Infektiös ist man meistens schon, bevor Symptome auftreten und dann etwa bis 7 Tage nach Auftreten des Ausschlags. Aber der ganze Spuk ist meistens so nach 5 bis 7 Tagen vorbei. Also jetzt sicher, es kann Komplikationen geben, aber jetzt nicht unbedingt die schwerste Erkrankung. Früher hat dieses Virus zu Epidemien etwa alle 6 bis 9 Jahre geführt und ist vor allem im Spätwinter und im Frühjahr aufgetreten. Man nannte das im Englischen auch Third Disease, und zwar, weil es oft die dritte Erkrankung mit Ausschlag war, die Kinder bekommen haben nach Masern und Scharlach. Und wenn man so eine Infektion durchgestanden hat, hat man natürlich einen lebenslangen Schutz dagegen, also das Immunsystem. Und wenn man so eine Infektion durchgemacht hat, hat man dann lebenslangen Schutz vor Reinfektionen. Also es hört sich alles nicht so schlimm an. Allerdings haben wir ein Problem mit diesem Virus, weil es ist teratogen, also fruchtschädigend. Das heißt, es kann den Embryo während einer Schwangerschaft schädigen. Das passiert, wenn sich Schwangere infizieren, dann kommt es auch zur Infektion des Embryo. Und da kann dann was auftreten, das nennt sich im Englischen Congenital Rubella Syndrome. Auf Deutsch heißt das Rötel-Embryopathie. Und das ist das erste Mal 1941 beschrieben worden. Und zwar während einer Rötel-Epidemie in Australien vom Norman McAllister Gregg. Was hier passieren kann, da kann viel passieren leider, ist, dass eben, wie gesagt, das Virus die Mutter infiziert und auch den Embryo. Das kann dann zu einer Fehlgeburt führen. Oder die Kinder werden mit Fehlbildungen geboren. Etwa 60% der Kinder, die nach so einer Rötelinfektion während der Schwangerschaft und zu wann das gefährlich ist, komme ich noch, geboren werden, Hörprobleme, also sind taub. Bei 40% kommt es zu einer abnormalen Entwicklung der Augen. Zum Beispiel Linsentrübheit ist da eine der Probleme, die auftreten. Und etwa 50% dieser Kinder haben eine angeborene Herzschwäche. Zusätzlich werden die oft mit einem sehr niedrigen Gewicht geboren und die können nach der Geburt Hepatitis oder Anämie leiden. Auch wenn die normal geboren werden, kann es später zu Entwicklungsstörungen kommen. Also Autismus zum Beispiel oder Schizophrenie sind hier Probleme, die auftreten können. Es ist aber wichtig zu wissen, es ist kritisch, wann diese Infektion während der Schwangerschaft auftritt. In den ersten 11 Wochen nach dem Empfängnis führt das in 90% der Fällen zu dieser Rötel-Embryopathie. Also das ist schon extrem hoch. Wenn die Infektion zwischen der 12. und 20. Woche auftritt, ist das Risiko bei etwa 20%. Und im dritten Trimester ist es meistens weniger problematisch. Also während der Schwangerschaft ist diese Infektion ein riesiges Problem. Und man macht auch in der Regel bei Schwangeren eine Titerbestimmung, weil will sich natürlich sicher sein, dass da neutralisierende Antikörper vorhanden sind, beziehungsweise dass auch die Impfung durchgeführt wurde irgendwann mal. Aber wie gesagt, also großes Problem, wenn Schwangere hier nicht geschützt sind und sich infizieren. Weil das eben wirklich schwere Konsequenzen haben kann, ist diese Erkrankung meldepflichtig in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und es gibt Gott sei Dank auch sehr wenig Fälle. Also 2024, wenn man bei der WHO angeschaut, sind europaweit etwa 500 Fälle gemeldet worden. Weltweit gibt es zu 2022 Zahlen, da gab es etwa 18.000 gemeldete Fälle, eben weltweit. Und die Zahlen sind natürlich relativ gering, was sehr gut ist, wenn man das vergleicht mit den Epidemien, die früher aufgetreten sind. Der Grund, warum es kaum mehr Fälle gibt, ist natürlich, weil eine sehr, sehr gute Impfung entwickelt wurde, die sehr gut schützt. Das hat so in den 60er Jahren begonnen. Es gab von 1962 bis 1965 in Europa eine sehr starke Rötelnepidemie und 64, 65 eben auch in den USA eine sehr starke Rötelnepidemie. Und da hat man dann gesagt, na, da muss was gemacht werden, da muss ein Impfstoff hergestellt werden. Und der erste Impfstoff, der eben entwickelt wurde, wurde von Harvey Meyer und Paul Barkman entwickelt, und zwar an den National Institutes of Health, also der NIH in den USA. Der Impfstoff nannte sich HPV-77, das hat mit dem humanen Papillomavirus nichts zu tun. Der wurde einfach so genannt. Die Zahl 77 ist da, weil das Virus Impfstamm 77 Mal in Zellen von Grünmeerkatzen vermehrt wurde, sequenziell. Also passagiert nennt man das in der Virologie. Und das ist so eine Methode, wie man eben attenuierte Impfstoffe oder abgeschwächte Impfstoffstämme herstellt. Also in dem Fall wurde ein Isolat von Menschen genommen und das hat man dann auf diesen Zellen von Grünmeerkatzen, da gibt es eine Zelllinie, die weit verwendet wird, hat man das eben wachsen lassen. Und was hier passiert ist, dass das Virus natürlich normalerweise ein menschliches Virus ist, in dem Fall aber eben gezwungen wird, auf diesen Affenzellen zu wachsen. Und das passt sich dann an die Affenzellen an und im Endeffekt verliert das dann aber die Fähigkeit, Menschenerkrankungen auszulösen. Für die Affen wird es wahrscheinlich gefährlicher werden. Und das war eben der erste Impfstoff, der hier hergestellt wurde. Und den hat man dann im Endeffekt in Entenzellen produziert. Also wie gesagt, zuerst in Affenzellen passagiert, in Affenzellen weitergezüchtet und dann in Entenzellen. Das hat eben dazu geführt, dass der Stamm abgeschwächt war. Der ist dann eingesetzt worden, es war ein guter Impfstoff. Wurde aber dann von einem anderen Impfstoffstamm abgelöst, der sich RA273 nennt. Der wurde vom Stanley Plotkin und vom Leonard Hayflick am Wistar-Institut entwickelt. Hayflick sagt Ihnen vielleicht was. Da gibt es die Hayflick-Number. Der Leonard Hayflick hat herausgefunden, dass sich Zellen, normale Körperzellen, nicht besonders lang weiter vermehren lassen im außerhalb des Körpers, in der Zellkultur. Und für das ist er berühmt. Jedenfalls haben die zwei auch Virusisolat verwendet, menschliches Virusisolat, und das dann bei sehr niedriger Temperatur in Zellkultur passagiert, also auch wieder auf Zellen wachsen gelassen, die in dem Fall auf menschlichen Zellen, aber bei niedriger Temperatur, bei 30 Grad. Und das hat das Virus im Prinzip genetisch auch abgeschwächt. Das heißt, das Virus hat sich auf diese Temperatur angepasst, kann dann im Prinzip mit der höheren Körpertemperatur von 37 Grad nicht mehr besonders gut umgehen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Virus im Menschen abgeschwächt war. Das ist im Prinzip der Impfstoffstamm, der heutzutage verwendet wird. Der Impfstoff ist sehr effizient, also schon nach einer Impfung hat er eine Schutzrate von 95% oder eine Effizienz von 95%. Und heutzutage ist der Teil der MMR-Impfung. Am Anfang hat man den alleine verwendet, aber man hat das dann eben mit Masern- und Mumps-Impfstoffen kombiniert. Und der Röteln-Impfstoff ist eben das R in der MMR-Impfung. Und wie gesagt, hier geht es vor allem darum, dass man Schwangere vor Infektionen schützt. Einerseits, indem man Mädchen im Kindesalter impft, damit sie einen Schutz haben. Andererseits auch, indem man die Gesamtbevölkerung impft, damit, wenn Schwangere keinen Schutz haben, so wenig Virus in der Bevölkerung zirkuliert, dass die trotzdem wenig Risiko haben, sich zu infizieren. Wie gesagt, das ist ein sehr wichtiger Impfstoff. Die Röteln-Infektionen hatten grausige Konsequenzen, bevor der Impfstoff eingeführt wurde. Und man war eigentlich auf einem ganz guten Weg, Röteln auszurotten. Das ist eben auch ein Virus, das nur in Menschen zirkuliert. Und deswegen kann man es aus der menschlichen Population eliminieren, wenn man hohe Durchimpfungsraten hat. Aber das Problem ist eben, und gerade bei der MMR-Impfung besteht das Problem, dass die Durchimpfungsraten sinken. Also in den USA zum Beispiel ist das gerade ein Riesenproblem, dass sich die Leute mit der Impfung beziehungsweise ihre Kinder mit der Impfung nicht mehr impfen lassen. Aber auch in Europa wird die Impflücke hier immer größer. Und das könnte halt in der Zukunft auch dazu führen, dass sich das Röteln-Virus wieder weiter ausbreitet. Und wenn dann Frauen ohne Immunschutz dem Virus ausgesetzt sind, kann das natürlich wieder zu großen Problemen in der Schwangerschaft führen und zu einer höheren Rate von Behinderungen, die eben durch diese Virusinfektion ausgelöst werden. Also die Impfung ist eine gute Sache und ich hoffe, dass die Durchimpfungsraten wieder steigen und dass man dieses Virus global aus der Bevölkerung eliminieren kann. Und das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Wir haben Ende des Jahres, 31. Dezember, eine Episode, wo es nur um die Beantwortung von Fragen geht. Also ich hoffe, ich kriege ein paar gute Fragen, die ich dann auch beantworten kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.